Ich habe diese Melodie, glaube ich, 2 Wochen lang jeden Morgen im Kopf gehabt. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie diese Linie, die er da singt. Und ich muss jetzt auch leider zugeben, im Studio hat er es nicht so geil hingekriegt wie diese allererste Version.
Für mich ist die Platte eigentlich so von den Songs her ein wunderbares Buch, was ich auch immer wieder lesen, hören kann. Und das macht die Platte auch halt so besonders für den Chor.
Das ist auch wieder so das Bild, was ich da vor Augen habe. So der gepflegte Abend im Titty Twister. Das ist der Soundtrack.
Hallo liebe Metal-Meute und herzlich willkommen zum Outcast. Heute mit mir wieder Gandhi und wir haben ein paar Gäste zu Besuch. Und zwar die Band Wolfskull. 3 Leute an der Zahl. Stellt euch einfach mal kurz vor, damit jeder die Stimme zuordnen kann.
Ja, ich fange mal an. Ich bin Ferrato, bin Gitarrist. Ihr hört hier meine Stimme.
Ja, ich bin Drop D, bin der Bassist von der ganzen Bande hier. Ja, und das ist meine Stimme, ne, wenn man sie hört.
Hört man. Ja, und ich bin das Letzte in der Runde. Ich bin Boaz.
Jo, herzlich willkommen, Jungs. Freut mich, dass es klappt jetzt nach 3 Jahren. Wir hatten uns ja schon mal 2019 getroffen zur EP Hexum. Mhm. Und jetzt geht's ums neue Album Ave Goddess, das am 16.12. erscheint. Und wir haben auch noch einen 4. Gast in der Runde. Wer ist das?
Das ist Eddie. Eddie möchte Carmina Hallo sagen.
Ach so. Ja, die sieht man natürlich jetzt nicht durch mein Hintergrundbild. Von daher, grüßam Fan.
Kommen da die Hunde runter. Ich hole meinen Hund auch gleich noch.
Hund schläft.
Sehr schön. Genau, wir nehmen jetzt circa 1,5 Wochen vor Release auf. Wie ist die Stimmung bei euch? Erstes Album, erstes großes Release.
Ja, die Stimmung, also ich glaube, die Stimmung ist im Moment richtig gut. Wir haben auf jeden Fall Bock. Wir freuen uns auch sehr, dass das endlich rauskommt, weil wir sind ja quasi schon, wir haben die fertigen Master-Tapes oder ne, digitalen Tapes im Endeffekt seit fast einem Jahr. Dann denkt man sich halt auch, ey, das muss ja mal irgendwann mal rauskommen. Ich weiß noch, dass wir im Februar halt mit dem Label gesprochen haben und das klar gemacht haben. Da haben wir gedacht, ey, jetzt noch 9 oder 10 Monate warten, das ist ja der Wahnsinn. Und ja, jetzt sind wir ja schon im Dezember und jetzt ist es dann doch jetzt bald. Ne? Also das ging natürlich irgendwie schnell. Am Anfang denkst du dir, das dauert ewig und muss das denn sein, geht es nicht schneller. Hat natürlich auch viel mit logistischen Sachen, mit dem Presswerk zu tun, mit Vinylpresswerken halt. Und dann haben wir uns auch überlegt, was macht dann Sinn und dann lassen wir uns das irgendwie Ende des Jahres rausbringen. Genau. Ja, ja, aber wir haben, glaube ich, echt Bock drauf und wir freuen uns, dass das alles so jetzt im Moment ganz gut rund läuft, auch mit der Promo-Agentur, mit dem Label Hand in Hand. Und wir sind mal sehr gespannt auf die ganzen Reviews, auf die ganze, ja, die Pressewelt, wie das so aufgenommen wird.
Das ist ja gerade das Schöne. Wir hatten ja jetzt auch ewig lange Zeit, uns das selber anzuhören. Ne? Und jetzt lassen wir Ave Goddess endlich auf die Leute los. Und da sind wir natürlich gespannt, wie das ankommt. Aber ich denke mal, da kriegt er auf jeden Fall eine schöne Platte um die Hörner geknallt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Boaz, wie ist bei dir die Stimmung?
Bei mir? Ja, gut. Ja. Gerade so in den letzten 1-2 Wochen haben sich ja auch so viele Sachen dann quasi überschlagen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich bin ich derjenige, der mit den wenigsten Erwartungen rangegangen ist, obwohl ich weiß, was wir da geleistet haben. Eigentlich letztendlich. Und dass wir auch eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Platte rausbringen. Habe ich aber grundsätzlich nie so Erwartungen. Oh, das kommt jetzt voll an. Oder, ne? Also ich bin da ein bisschen zurückhaltend oder zurückhaltender geworden im Laufe.
So aus Selbstschutz, damit du nicht enttäuscht wirst, oder?
Ja, vielleicht.
Warum?
Schon, aber das war wirklich jetzt so einfach so, ach, mir gefällt das, ich habe Bock, das rauszubringen, das ist geil, das ist mit Abstand das Beste, was ich jemals gemacht habe, musikalisch und auch mit den Leuten, das ist eine Traumkonstellation so und aber trotzdem bin ich mir bezüglich irgendwelcher Erfolge doch, bin ich da eher so zurückhaltend und deshalb bin ich umso erfreuter über das, was sich so die letzten 2 Wochen zugetragen hat.
Ja. Über das, was wir jetzt noch nicht sprechen dürfen.
Genau.
Ja. Schade. Nee, aber ihr seid ja, wie ihr schon meintet, halt auch ganz gut aufgestellt mit jetzt physischem Label und mit Promo-Agentur, die ja auch ganz gut die Werbetrommel, glaube ich, rührt. Von daher erwarte ich da auch schon einiges drumherum, dass da passiert, weil ich durfte ja ins Album schon reinhören und ich, sag mal so, ich hatte sehr hohe Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, sondern übertroffen.
Das ist schön gesagt. Ein
Feiner. Nee,
ja, ich fand es tatsächlich, sag ich mal, ein bisschen anders, als ich es erwartet habe, das Album. Also ich hätte schon gedacht, dass es noch ein bisschen mehr auf die 12, mehr härter, ein bisschen mehr auf die Fresse geht. Aber es ist insgesamt doch relativ, ich sag mal, melancholisch, ruhiger, balladesker. Gerade wenn man so die ersten zwei Singles, Nocturnal Blue und halt den Titeltrack Ave Goddess sieht, die ja doch schon eher ein bisschen mehr nach vorne gehen, kommen dann danach doch auch ein paar ruhigere Songs. Und auch von der EP Hexum her waren ja damals 4 Tracks, hat sich das auf jeden Fall auch schon gerade aus songwriterisch weiterentwickelt, natürlich. Wie nehmt ihr selber die Entwicklung, also von der musikalischen Seite her, wahr?
Ja, wie soll man das beschreiben? Also die Songs sind ja nicht alle quasi auf einem Schlag passiert. Wir haben uns, glaube ich, wann war das denn? 2020 haben wir, glaube ich, angefangen. Oder Ende 19, Anfang 20 haben wir mit dem Songwriting angefangen. Haben das ganze Jahr 2020 an Songs gearbeitet. Ich glaube, bis Ende des Jahres hatten wir dann wahrscheinlich 10, 11 Songs. Und ich glaube, wir haben dann gar nicht groß überlegt, wie muss die Mischung denn jetzt sein? Oder darf das jetzt irgendwie überhaupt nochmal, also ein zweiter Song, der nochmal ruhiger ist oder langsamer oder Halftime ist oder was auch immer. Ich glaube, das ist einfach so passiert, ne? Und klar, also wir hatten auch manchmal so Situationen bei der Vorproduktion, wo dann unser Sänger Pete irgendwie dazu kam und auch eine Melodie, eine Idee hatte. Und die haben wir dann einfach so aufgenommen und manchmal hat er auch einfach nur die Gesangsspur eingesungen und noch zu keiner Melodie, zu keinen Akkorden und wir haben die Akkorde dann erst dann darunter gebaut. Das heißt, im Endeffekt hat er das ja vorgegeben, was so die Stimmung und wie er sich das gerade im Kopf vorgestellt hat. Und dann fiel der Song halt so aus, wie er ausfiel. Das war zum Beispiel bei dem Song Si Sangre so.
Der sticht ja auf jeden Fall extrem heraus, finde ich.
Ja, und das war halt wirklich so, sagen wir mal, das ist jetzt so Pietes Nummer. Da haben wir einfach gesagt, das machen wir jetzt für dich und das ist so seine Vorstellung gewesen und der hebt sich natürlich ab, das ist ganz klar, da ist er sozusagen sehr reduziert und ganz anders instrumentiert und wir haben aber gedacht, das passt auch zum Gesamtbild irgendwo, ne? Das gehört irgendwie noch dazu und den wollen wir auf keinen Fall als B-Seite oder eventuell nicht, eventuell doch, also das war schon klar, dass der irgendwo dazugehört. Ja, und sonst, ich weiß nicht, ne? Also wie habt ihr das so gesehen mit dem...
Ich muss es ja immer hervorheben, dazu muss ich sagen, dass die Version, die da auf der Platte ist, tatsächlich die Demo-Version ist. Und die Gesangsspuren, das waren wirklich so First Takes aus der Demo-Geschichte. Das heißt, wir haben dem Pete einfach nur einen Klick angemacht. Und ich habe gesagt, sing mal drauf, sing mal einfach das ein, was du im Kopf hast. Und das ist tatsächlich das, was auf die Platte dann hinterher gekommen ist, weil es einfach von der Atmosphäre und vom Feeling haben wir gesagt, das kann der im Studio nicht nochmal reproduzieren. So. Das war irgendwie speziell und deshalb haben wir das dann genommen. Also von daher sticht der Song dann besonders raus.
Ja, das auf jeden Fall. Aber halt auch, weil es so eine, sag ich mal, 80s Synth-Pop-Nummer ist, musst du so ein bisschen an Stranger Things denken. Weil die ja auch gerade den Vibe in den letzten Jahren wieder extrem aufgegriffen haben, auch von den Sounds her, beim Soundtrack von Stranger Things. Und gerade dadurch sticht es heraus und auch viel Streicher drinne und so. Und ist jetzt auch nicht wirklich eine Rock-Nummer, sondern ja, wie gesagt, eher eine Synthie-Pop-Nummer. Von daher finde ich das schon sehr besonders.
Es war einfach das, was sich ergeben hat. Ne? Ja. Also das war jetzt nicht geplant oder so, weil das jetzt gerade irgendwie wieder irgendwie gefragt ist oder modern ist, sondern das hat sich wirklich einfach so ergeben. Ja, man kann jetzt sagen,
alles geplant.
Der Künstler hat danach verlangt. Das ist so wie das so.
Also ich finde,
nein, aber das ist einfach so passiert halt.
Also ich finde, der Song macht sich aber auch wunderbar so im Gesamtkonzept von den ganzen Songs irgendwo man spricht ja da eben, bei Büchern spricht man immer irgendwie von Einleitung, von Epilog und Geschichte und so, oder Prolog. Und das ist halt, wenn man das alles so in Summe setzt von den Songs, ist das halt ein wunderschönes Outro für diese ganze Platte irgendwo. Das harmoniert wunderbar mit den anderen Songs zusammen. Dafür haben es halt, glaube ich, zwei andere Songs da nicht geschafft. Aber die kann man immer noch wunderbar für B-Seiten verwenden, weil die im Prinzip auch nicht verkehrt sind. Die passten aber dann nicht irgendwie zum Gesamtkonzept irgendwo zu diesen Songs, so wie wir sie zusammengestellt haben. Also für mich ist die Platte eigentlich so von den Songs her ein wunderbares Buch, was ich auch immer wieder lesen, hören kann. Und das macht die Platte auch halt so besonders irgendwo. Also das ist für mich die erste CD, die ich, glaube ich, mindestens 1000 Mal gehört habe hier zu Hause. Und das hat bis jetzt noch keine einzige Band geschafft mit meiner Musik, sage ich mal. Also das ist wirklich was ganz Besonderes.
Das muss ich auch sagen. Also ich habe es tatsächlich auch sehr oft gehört in den letzten Tagen. Und es wird halt auch einfach nicht langweilig. Also ihr seid schon sehr melodiös, geht extrem ins Ohr. Aber es ist halt nicht so ins Gesicht gedrückt, der Ohrwurm, sondern der kommt so von hinten rum, schleicht er sich ins Ohr und bleibt dann halt auch im Ohr. Und
ja, man hört auch immer wieder was Neues raus.
Ja, genau.
Das ist halt das Schöne, wo man halt auch an den Gitarrenarrangements, finde ich. Also man hört jetzt nicht immer so das sofort irgendwo, was da passiert, aber beim zweiten, dritten Mal hört man auf einmal da wieder so ein Räppelchen an der Gitarre und da wieder so ein bisschen. Das macht es halt total, total spannend, finde ich. Und das macht die Musik halt auch schön fürs Ohr.
Also. Ja, genau. Dom, erstmal steht irgendwie der Gesang schon irgendwo überall im Vordergrund, aber wenn man dann genauer hinhört, dann merkt man doch die kleinen Feinheiten, auch so die Unterschiede von Song zu Song im Gitarrensound und so weiter. Das finde ich schon sehr gut und sehr durchdacht. Wie lange hattet ihr, braucht ihr so ungefähr, um so einen Song fertigzustellen, zu schreiben? Oder ist es halt von Song zu Song natürlich auch unterschiedlich? Ja?
Also ich glaube, manche Lieder brauchen länger und manche weniger. Ich glaube, bei Night of the Huntress haben wir sehr, sehr oft und sehr lange so den Song umstrukturiert vom Ablauf her und hatten dann auch eine ganze Zeit lang noch nicht gewusst, was ist denn jetzt der Chorus? Und irgendwann hatten wir dann irgendwie ohne Lösung und haben gesagt, ach ja, lass uns das mal so und so machen. Oder irgendwann war der Chorus dann irgendwie da. Also der Song war irgendwie, wo wir fast schon gedacht haben, ey, wir schieben den mal wieder zur Seite. Das war irgendwie komplizierter. Und bei manchen Liedern kommst du dann schneller durch oder kommt man schneller zum Punkt oder man ergänzt sich und hat Ideen und der eine packt was dazu, der andere. Man muss das mal sacken lassen und man lernt auch jetzt in diesem ganzen Jahr Songwriting auch mal zu sagen, okay, ja, der Teil, der muss wahrscheinlich raus, auch wenn das meiner ist oder so. Und dann sagt man halt, nee, das braucht der Song jetzt nicht oder da und da kürzen wir was oder das und das. Also, dass man aufräumt und dass man songdienlich halt irgendwie auch schreibt. Ne? Das haben wir halt auch gelernt. Und kann man jetzt nicht pauschal sagen, ne, wie lange man jetzt braucht, aber...
Ja, aber ihr lasst euch auf jeden Fall Zeit und rusht jetzt nicht so. Darum ist jetzt auch...
Ja, die Zeit hatte man ja zum Glück irgendwo, ne? Zu so einer Corona-Zeit war das halt so, dass man sagen kann, da hat man jetzt auch keinen Druck im Nacken, obwohl man natürlich sagt, okay, die EP war 2019, man sollte denn spätestens ein Album auf dem Tisch sein, aber gut, dann sind es jetzt halt 3 Jahre.
Ist ja im Endeffekt keine Zeit. Dom, mich hat halt nur in Anführungsstrichen gewundert, weil ihr, wo wir das letzte Interview hatten, halt auch schon gesagt habt, dass wahrscheinlich das Jahr drauf denn das Album kommt, eventuell dann halt auch noch mit den Songs der EP und so weiter. Aber im Endeffekt seid ihr jetzt komplett neu rangegangen und finde ich, macht ja auch durchaus total Sinn. Das nochmal komplett
aufzunehmen. Das Einzige, was natürlich vielleicht ein bisschen blöd war jetzt bei diesem langen Zeitraum, wir sind mit unserer EP natürlich wunderbar bewertet worden, sowohl vom Metal Hammer als auch vom Rock Hard. Und wenn dann natürlich so viel Zeit ins Land geht, kann das durchaus schon mal sein, dass man in Vergessenheit gerät irgendwo. Normalerweise ist die Schlachtzahl halt ein bisschen schneller.
Ja, gerade jetzt wegen Corona, wenn man dann auch nicht touren kann oder sowas.
Ja, es kam Corona dazwischen. Wir hatten einen Schlagzeugerwechsel. Wir mussten erst mal gucken, dass wir einen neuen Drummer bekommen. Also das waren alles so Sachen, die haben natürlich auch mit reingespielt irgendwo. Und aber ich denke mal, das hat dem Ganzen jetzt nicht irgendwie Schaden angerichtet oder ich meine, das Ergebnis spricht ja für sich.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch, dass wir 2020 haben wir den Schlagzeuger gesucht. Der ist ab Februar, ist der alte Schlagzeuger raus gewesen. Und wir haben, glaube ich, bis über das halbe Jahr, glaube ich, im August oder September hatten wir erst einen Schlagzeuger.
Ja.
Und haben eigentlich schon die ganze Zeit halt das Album halt angefangen zu schreiben, ne?
Also, später?
Ja.
War relativ spät. Also Sticks musste eine Menge lernen in einer kurzen Zeit, das weiß ich noch.
Ja, das stimmt. Ja. Das war so die Aufnahmeprüfung. Lerne mit uns zu leben.
Er muss das Schlagzeug lernen oder euch kennenlernen.
Beides.
Aber ja, genau, Firato, du hast es ja beim letzten Mal auch erzählt, dass sozusagen du alle schon vorher aus der aus anderen Bands, anderen Projekten irgendwie kanntest. Den neuen Schlagzeug, kanntet ihr den vorher auch schon oder wurde der denn wirklich so gecastet?
Nee, also wir kannten den alle, glaube ich, persönlich gar nicht. Kannte auch seine ein, zwei Bands vorher nicht. Und ich meine, dass wir über Facebook dann so einen Hinweis über einen Bekannten vom Drop-In dann bekommen haben, der dann gesagt hatte, hier, wie wär's denn mit dem und dem?
Ah, okay.
Und ich glaube, dann ist auch Stix erst auf uns aufmerksam geworden und hat sich das mal angehört. Und dann haben wir den halt angeschrieben, ne, hast du mal reingehört oder hättest Interesse oder sowas. Also das war, glaube ich, so, dass uns jemand von außen, der uns quasi auch ja in unserem Fan-Umfeld ist, dann uns jemanden vor, sag ich mal, ne, so ein bisschen vor die Füße geworfen hat. Und dann haben wir es halt mal ausprobiert. Ich meine, wir hatten, glaube ich, so 2, 3, 4 Drummer, die mal auch mal vorgespielt haben. Einen fand ich oder auch, glaube wir alle, ziemlich gut. Der hatte aber dann irgendwie vom Zeitmanagement, sah das so aus, als ob der das nicht wirklich umsetzen könnte. Also regelmäßig proben und immer wieder Konzerte, wenn es nötig ist. Ja, also der war ein guter Drummer, aber der hätte das wahrscheinlich zeitlich nicht hingekriegt. Naja, aber gut, wir haben dann weitergesucht und dann war der Sticks vor der Tür. Genau.
War das ja auch Glück.
Ja, war das nicht sogar so, dass der eigentlich, der Sticks kommt ja normalerweise aus dem Death-Metal-Bereich.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch reiner Zufall, dass er sich auch genau in der Zeit auch umorientieren wollte, glaube ich, stilistisch für sich, ne? Meine ich zumindest.
Hat er gesagt, ja, genau.
Ja, von daher hat das eigentlich alles relativ gut gepasst. So. Das war der totale Zufall und ein guter Zufall, wie ich finde.
Naja, richtig, ja.
Ja, voll cool, wenn er sich dann auch sozusagen anders verwirklichen, entfalten kann bei euch. Voll gut. Und ihr hattet ja dann auch letztens erst eine Feuer-Live-Probe mit 2 Shows mit Skid Row. Wie kam es dazu? Erzählt mal ein bisschen. Kam das von denen aus, über neue Booking-Firma oder?
Ja, das lief über die Booking-Firma. Also wir hatten von denen relativ spontan, muss man ja sagen, ich glaube 5 oder 8 Tage vorher haben wir, glaube ich, die Nachricht bekommen, hättet ihr Bock zu spielen. Und das war dann mittwochs, donnerstags, wo man natürlich auch mal gucken muss, ob man da beruflich frei kriegt, ob man das mal eben umsetzen kann. Bock hat man natürlich und da musste man halt irgendwie 2, 3 Tage so ein bisschen jonglieren, ob man es wirklich hinkriegt. Ja, und dann hat das wirklich gepasst. Ne? Das war auf jeden Fall, ich sag mal, jetzt in der Promophase waren das, glaube ich, die wichtigsten Shows in diesem Jahr so für uns. Ne? Dass man das mitnimmt, dass man da so vor den Leuten spielt, die uns vielleicht gar nicht kennen, die auch nicht mitbekommen haben, gibt's eine Vorband, gibt's keine und wer ist das denn heute? Oder einfach mal sich überraschen lassen. Ne? Und das war, glaube ich, echt ganz gut. Waren ja gut gefüllte Shows. Ja.
Sehr cool. Und sind die Fans auch direkt
abgegangen? Das war dazu Continental Concerts. Also Skid Row haben quasi dieselbe Booking-Agentur wie wir hier in Europa.
Ja.
Ja, aber das stimmt. Ist ja cool.
Das ist also eine Partner-Booking.
Ja. Ja, aber ist ja cool, wenn das denn gleich klappt. Und ja, habt ihr jetzt noch nicht so viele Live-Gigs gespielt, oder?
Ja, ich glaube im Moment, vielleicht sind es jetzt so 12 bis 15 Shows seit Beginn. Ne?
Darum steht eine Tour oder irgendwas an jetzt nach Release? Könnt ihr da schon was sagen?
Also wir haben es noch nicht so weit geplant. Es soll natürlich passieren. Also es wäre auch wünschenswert natürlich. Das werden wir besprechen mit der Agentur dann, was dann wann Sinn macht. Ne? Sommerfestival auf jeden Fall.
Steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit dem Album, wie es halt auch ankommt. Ich denke mal, ja, wenn es gut ankommt, dann kann man mit Sicherheit irgendwo auch mal über so das ein oder andere kleine Türchen mal nachdenken dann im nächsten Jahr. Aber das sieht man dann, wie gesagt, alles, wenn die VÖ ist und was dann im Nachhang kommt.
Ja, dann gucken wir mal. Dann werdet ihr bestimmt Anfang nächsten Jahres oder so mal Info durchgeben, ne?
Ja.
Sehr cool, sehr cool. Genau, kommen wir mal ein bisschen zum Album. Wird es ja auch verschiedene Ausführungen geben. Ihr meintet ja schon auch teilweise so ein Warteding mit Vinylen, Presswerken und so. Ihr habt ja, ich glaube, 4 verschiedene Vinyl-Varianten. Wie ist da so der Stand? Was kann der Fan alles kaufen?
Ja, wir haben genau 4-mal Vinyl. Das ist dann einmal ein grünes Vinyl, so ich glaube Tannengrün wird das sein. Man weiß ja nie, was wirklich da. Man bestellt halt eine Farbe und dann sieht man halt, wie es wirklich rauskommt. Dann haben wir sowas, so ein Knochenähnliches, so ein Beige, sage ich mal, was transparent ist, was so ein bisschen an den Schädel dann vom Artwork erinnert. Dann gibt's noch sowas Grau mit schwarzen Schlieren, so Aschgrau, glaube ich. Und transparent gibt es auch noch, wobei das, glaube ich, erstmal vom Label zurückgehalten wird, weil die daraus, glaube ich, so eine Art Liquid-Vinyl machen wollen. Da hast du dann, glaube ich, in dem Vinyl so eine Flüssigkeit, die man, die sich dann bewegt, ne, wenn man die, crazy. Also ich weiß nicht, wie die diesen Hohlraum da reinkriegen oder wie das funktioniert, aber ich habe das ja schon mal gesehen und das haben die, glaube ich, jetzt vor.
Ah ja, nice. Stimmt, hatte ich auch noch nicht. Also habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber habe ich selber noch keine in der Hand gehabt. Aber es werden ja dann bestimmt zwei sein, die dann aufeinander geklebt werden irgendwie. Oder so.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Ein bisschen
genau.
Dicker wahrscheinlich. Ja. Cool, sehr cool. Sind auch noch alle lieferbar, oder? Weil ich hatte, glaube ich, gesehen, dass Stückzahl nicht mehr so hoch war.
Ja, also im Moment haben wir noch, gleich von jeder Farbe ist noch genug zu bestellen, sage ich mal. Wir haben natürlich so, die meisten sind im Moment dieses Knochenähnliche. Die Farbe läuft ziemlich gut und das ist grün. Und ja, aber wie gesagt, von einer 100er Auflage jeweils. Und ich glaube, das Grau, Schwarz-Grau, ist auf 200er Auflage. Ja. Von daher, also noch sind keine Knappheiten zu erkennen. Okay.
Wobei normalerweise müsste man die Ware ja jetzt künstlich verknappen, damit man mehr verkauft.
Ja, richtig. Ja.
nur vor Weihnachten. Nur noch fünf da.
Es sind kaum noch welche da, Leute. Ihr müsst die kaufen. Es sind kaum noch welche genau. Da.
Greift zu, darum ist, dauert ja auch noch ein paar Tage, bis ich die Folge geschnitten und hochgeladen habe. Von daher schaut lieber direkt nochmal da.
Die sieht schon ja ganz anders aus. Nee, aber wirklich, dann sieht es wirklich ganz anders aus. Glaub's mir.
Warum? Da ist ja dann auch näher am Release.
Ja.
Ja, das Cover finde ich auch extrem geil. Auch ein Grund, warum ich mir natürlich die Platte auch schon bestellt habe. Also ich habe da kein Problem mit, wenn die ausverkauft sind. Wurde gestaltet das Cover von Alex Reisfahr, der ja auch schon für Mark Enemy das letzte Cover gemacht hat und auch so für Live-Sachen für Mastodon und Tool. Wie seid ihr auf ihn aufmerksam geworden? Über genannte Alben oder
glaub ich anders? Ja, über den in Instagram irgendwann so gestolpert und hab gedacht, wow, was ist denn hier los? So, ne? Der macht halt echt super Arbeit und hab den erstmal nur, glaube ich, ein paar Wochen verfolgt, ohne jetzt zu denken, vielleicht passt das ja zu uns, ne, irgendwie. Und wir hatten eigentlich auch vor, den gleichen Künstler wie jetzt bei der EP nochmal zu nehmen.
Sepsis oder
und,
so.
Der hat, glaube ich, aus zeitlichen oder aus kreativen Gründen dann irgendwie gesagt, ja Leute, ich glaube, ich bin dann doch eher wieder raus.
Okay.
Und da mussten wir uns halt neu überlegen, was wir dann machen. Ne? Das war so ein bisschen wieder so, ja, so ein also kleiner Rückstoß, sage ich mal. Aber im Endeffekt fand ich das jetzt natürlich wesentlich geiler, dass wir jetzt denjenigen, auch den Alex hier bekommen haben, dass er auch zugesagt hat. Und wir uns das dann ja auch gegönnt haben, sage ich mal, finanziell.
Mhm.
Und ja, es passt. Also.
Genau. Habt ihr ihm Ideen reingegeben oder war das, habt ihr ihm Musik geschickt und dann kam er auf die Idee? Also ihr habt ja wieder sozusagen eine Frau mit dem Schädel als Maske. Wie habt ihr da so zusammengearbeitet?
Ja, ich glaube doch, ich hatte dem schon so ein Konzept gegeben und er fand das eigentlich total gut und überraschend, weil er meinte, die meisten Bands, von denen kriegt er gar nicht so viel Infos. Ne? Und ja, gut, die Grundidee war ja schon, ne, wie du schon sagst, die EP zeigt diese Masken, die maskierte Frau mit den Hörnern halt recht nah dran, so porträtiert. Und jetzt sind wir mal so ein paar Schritte zurückgegangen und jetzt siehst du halt die ganze Person sozusagen, ne? Und das war so die Idee, einmal so das Ganze drumherum zu zeigen. Und
genau, es geht ja auch so ein bisschen ins Okkulte, hier so Baphomet-mäßig mit den Fingerzeichen, nur dass hier halt vier Arme sind. Dann noch mit der Schlange und so. Gibt es da hinter jedem Symbol eine Bedeutung? Oder wie spiegelt sich das vielleicht auch in den Songs wieder?
Nee, also so ein Konzept haben wir da nicht. Nee, das ist jetzt so, also eigentlich ne, so ein bisschen auf Eigeninterpretation offen. Was Pete schon gesagt hat, dass er so in den Texten sehr viel die, wie hat er das gesagt, die weiblichen oder die, ja, so Frauen, Persönlichkeiten hervorhebt, ne? So verführerisch, bedrohlich, die einen auch, was weiß ich, ins Verderben leiten können. Also so unterschiedlich, ne? Zum Beispiel die Versuchung, die Weisheit und also keine Ahnung, das ist alles so ein bisschen, also Thema Weiblichkeit findest du ja auch in den Songtiteln und die werden ja auch so besungen, also nicht in allen, aber in einigen und diese Göttin ist dann wahrscheinlich auch so, vielleicht so eine Schnittmenge oder sowas, könnte man sich denken, ne? Also es ist jetzt kein wirkliches Konzept, aber man kann so Kleinigkeiten drin finden, ne?
Okay. Und die Songs stehen denn auch eher für sich selber oder meintest, wie du jetzt gerade schon meintest, dass so die weibliche Persönlichkeit oder Charakterattribute im Vordergrund oder im Konzept so ein bisschen bei sind, oder?
Nö, die Songs, die stehen alle für sich, würde ich sagen. Naja.
Ja. Also der Peter, der hat schon so, der mag halt Themen, hat er selber gesagt, über starke Frauen Charaktere.
Ja, das meinte ich nicht, genau.
Ja, also das mag er schon sehr gerne und das ist halt auch Thema, aber da jetzt ein Gesamtkonzept rein zu interpretieren, wäre, glaube ich, nicht richtig.
Okay, sehr gut. Was ich auch überlegt hatte, welchen Einfluss oder so hat eventuell die spanische oder mexikanische Kultur oder Sprache, weil ihr das auch teilweise, ihr hattet das ja schon bei Eco Muerto, das ein bisschen spanisch ist. Jetzt haben wir hier zum Beispiel mit Danza Culebra, was ja auch so ein spanischer Schlangentanz ist.
Eigentlich, weil der gibt's da eine Beziehung? Spanische Wurzeln hat.
Ah, okay. Hat er, oder?
Da ist nämlich eigentlich
El Pedro Pendejo.
Nein. Ich weiß gar nicht, was das. Das war mal, glaube ich, eine Zeit lang so sein Ding.
Ja, ja. Also ich glaube,
cool. Ja. Also wir sagen zum Beispiel immer Si Sangre, aber da hat er ja auch wieder Spanisch geklaut beim Spanien. Ich glaube, das wird tatsächlich Si Sangre oder Sangre ausgesprochen. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wieso wir immer Si Sangre sagen. Ich sage dann auch immer wieder. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht sind wir ja, das verleitet vom Si.
Vielleicht.
Aber ja, ich hatte auch eher Sangre im Kopf als Sangre. Ja. Das stimmt.
Ich glaube,
wenn man das hier gleich gleichstellt, wie es ausgesprochen wird.
Aber ich glaube, dass dieses Spanische auch. Pete sucht immer nach Bildern oder Ausdrücken, die auch an sich sehr ausdrucksstark sind und vielleicht auch in ihrer Aussprache sehr ausdrucksstark sind. Deshalb, man hätte auch Sea of Blood sagen können, aber das ist natürlich sehr flach, ne? Und sie also sagen
auch so ein bisschen, sag ich mal, ausgelutscht, wenn man alles so auf Englisch
genau, ne, hört sich da schon ganz anders an und Echo Muerto hört sich auch besser an als Echo of Death. Ich denke einfach, dass das einfach so auch im Sprachgebrauch eine gewisse Atmosphäre transportiert und da achtet er sehr sehr drauf. Also das ist schon so sein Ding und vielleicht ist es da halt gerade das Spanische in den beiden Fällen gewesen, die ihn da, was ihn da beeinflusst hat oder bestärkt hat.
Das spanische Feuer.
Ich glaube, wir hatten ja mal für Nocturnal Blue hatten wir auch mal einen anderen Titel, ne?
Irgendwas, ja.
Okay.
Irgendwas so, auch so Misery-mäßig, also ein spanischer.
Ja, irgendwas mit Miserall oder so ähnlich.
Saison.
Ja, stimmt.
Ja, also, ja.
Die Saison Miserale, irgendwie sowas war das.
Genau.
Aber das war uns dann doch, glaube ich, ein Tacken zu viel so. Oder zu, vielleicht zu französisch irgendwie, keine Ahnung.
Das war zu viel Kaschmirschal irgendwie.
Ja, genau.
Ohne Blue.
Ja, aber so Songtitel wie Danza Culebra beispielsweise. Ich finde, sowas passt auch wunderbar auf den Song, weil für mich hat das irgendwie so ein, das erinnert mich immer an so einen Tarantino-Film, so von der Rhythmik her und so von der Dynamik von dem Song. Und dann passt das halt hin zu solchen, ich weiß nicht, wie sich dieses Filmgenre nennt. Irgendwie, das ist ja kein Trash-Kino, das ist ja, ich weiß nicht, aber irgendwie, ich glaube, in diese Richtung interpretiere ich den halt dann auch, so rein in diesen Songtitel. Für mich passt der halt wunderbar. Und nebenbei lässt er natürlich auch für den Hörer jede Menge Interpretationsspielraum offen. Das ist natürlich auch immer schön. Ne?
Ja.
Ja, das stimmt auch. Gibt es denn so, nee, Film Noir ist, glaube ich, was anderes, oder?
Ja, Film Noir ist nochmal was anderes, aber
ja. Es ist halt immer auch das Spiel mit Bildern. Ne? Wir versuchen auch, oder wenn wir miteinander kommunizieren und sagen und sprechen über einen Song in der Entstehung und man hat jetzt da irgendwie einen Riff oder man hat eine Textzeile, dann spricht man oder dann tauschen wir uns sehr oft in Bildern aus. Wie stellen wir uns das bildlich vor? Was läuft da gerade ab? Ne? Und wie sieht das aus? Wie sieht das in einem, wie Didi gerade sagte, Drop D, ein Tarantino-Film oder das könnte wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch aussehen und klingen. So, das ist ein ganz wichtiges Element bei der Entstehung von Songs, dass die Atmosphäre, die man bildlich vor Augen hat, auch in Musik umgewandelt werden kann und auch in den Texten dann halt. Und das muss halt immer so zusammen stimmen.
Ja.
Ich glaube, das ist so, wenn ich das so über die letzten Jahre beobachtet habe, ist das immer so ein wesentlicher Punkt bei der Entstehung von einem Song bei uns. Mhm.
Was hattet ihr bei Amber Ford so im Kopf?
Ja, stimmt. Ja, das ist nämlich auch so ein Beispiel. Das war ja auch Peters Idee. Und ich weiß noch genau, es war irgendwie so Juni, Juli ist total warmer Sommer irgendwie. Er war bei mir und auf der Couch hat er gesessen mit dem Mikro in der Hand und hat dann diese Melodie eingesungen. Und da ging es auch wieder darum, ich musste die Akkorde mal eben schnell suchen, damit ich begleiten kann. Und dann hatten wir diese Melodie und ich habe diese Melodie, glaube ich, 2 Wochen lang jeden Morgen im Kopf gehabt. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter, das gibt's doch gar nicht irgendwie. Diese Linie, die er da singt. Und ich muss jetzt auch leider zugeben, im Studio hat er es nicht so geil hingekriegt wie diese allererste Version. Ne? Das ist das, was Bortz gerade schon sagte zu Sisangre. Die erste Version war einfach geiler. Ne? Das ist irgendwie so ein, also gerade bei solchen Songs ist das sehr wichtig wahrscheinlich. Ja, und da hat er auch gesagt, ja,
es geht darum. Wenn man vielleicht in dem Moment auch so ein Gefühl hat oder so, was man denn gerade aufgreift.
Ja, oder irgendwie,
wie er schon meinte, dass also so andere Bilder im Kopf.
Diese Stimme, wie auch immer, ob die dann fragiler klingt oder authentischer oder was auch immer, ne? Ich glaube, das Bild, was Peter meint, ist zum Beispiel, dass ich da, er hat mir das erklärt und habe ich gesagt, ja, wenn du den Film Shape of Water kennst und das Artwork kennst, wo so ein Pärchen quasi in so einer Tiefe zum Grund des Bodens, zum Grund des Meeres irgendwie sinkt und sich dann halt umarmt und das war so Peters Vision, wo von oben aber dann halt noch so, was hat er gesagt, so Glut irgendwie runterkommt, also wirklich so ein dunkles Meer, wo oben Glut runterkommt, das Pärchen sich dann halt nach unten hin rettet und irgendwie völlig safe ist und weil die sich haben, so, das war das Bild, ne? Und da haben wir gesagt, okay, krass, das müssen wir jetzt vertonen, ne? Irgendwie, und ich
glaube, das fand ich halt auch so ein bisschen so gegensätzlich, weil Amber Falls halt so, keine Ahnung, Glutwasserfälle oder sowas, frei übersetzt. Und aber ich fand, das hatte irgendwie so einen Tiefseesound, was du ja denn gerade halt mit dem Film da sozusagen Shape of Water verbindest denn anscheinend.
Obwohl Amber sind ja die so Asche,
oder?
Artikel, ne? Diese Ascheringe oder sowas.
Ich dachte Glut, aber ja, okay. Geht in die gleiche Richtung.
Ist das Glut?
Aber Amber kann auch, glaube ich, Bernstein sein, oder?
Nee, das mit A dann, glaube ich.
Oh, jetzt komm.
Ja, genau. Ja, das ist mit A, genau.
Jetzt habe ich auch noch ein, ich habe die ganze Zeit die Farbe Grün dabei im Kopf. Jetzt schwingt dir da mal was draus.
Amber ist auch ungarisch für Mensch.
Ja, guck. Okay.
Jetzt wird's tricky.
Ja, genau.
Welche Sprache wolltet ihr nehmen?
Spanisch.
Genau.
Ja, glühende Asche, Glut.
Ja, genau. Also das war so das Bild. Ne? Und dann haben wir halt auch gedacht, ja, so eine Unterwasser-Geschichte zu vertonen. Oder ich glaube, dass der Song ja auch vom Ablauf her mal anders ist. Also wir fangen ja auch direkt an. Und der baut sich halt konstant auf, ne? und endet dann in irgendeinem, ja, eigentlich an so einem Höhepunkt und ebbt dann wieder so ganz, ganz schnell nochmal kurz ab. So, das ist so eine ganz andere Herangehensweise gewesen, ja.
Ja, cool. Ich hatte da auch so ein bisschen überlegt, ob das eventuell eine Fortsetzung von Equum Muerto sein könnte, weil da hattet ihr ja auch irgendwie das Thema von einem Sturm und einem Vulkan, die sozusagen die Endzeit überleben.
Ja, gut, dass du das sagst. Das hat der Peter wirklich im Hinterkopf gehabt. Gut.
Ich hoffe, ich kriege jetzt ein Bienchen.
Ja.
Ja, cool. Dann war doch da meine Vermutung richtig. Das freut mich doch. Super Song auf jeden Fall. Genau, kommen wir mal zu meinem Lieblingssong des Albums. Fragen wir mal anders. Was ist euer Lieblingssong vom Album? Jeweils.
Also ich finde, was bei mir am besten so, also ich finde Danza Culebra finde ich eigentlich saustark und Nocturnal Blue. Das sind so meine beiden Songs, die ich so und Vagabond noch. Also das sind drei. So. Und noch die anderen auch noch.
Und die anderen sieben.
Genau, und die anderen sieben auch noch. Ja. Nee, aber ich finde halt Danza Culebra ist ein sehr, sehr geiler Song. Vagabond natürlich auch richtig stark. Ist so ein richtig schöner Opus-Song irgendwo so. Der hat so eine richtig geile Fülle, finde ich. Das ist so, der kommt so richtig, ja, so richtig wuchtig rüber, finde ich. Das ist ein Werk irgendwo. Und Nocturnal Blue finde ich halt deswegen geil, weil man halt so ein bisschen so die Beine breit machen kann und halt mal wieder so ein bisschen Rotzbock irgendwie auch noch rüberschießen kann. Von daher, also, das sind so meine Highlights auf der Platte.
Sehr gut. Was meinst du mit Beine breit machen können?
Ja, es ist halt mehr so eine so Rocknummer halt, ne? So, ich weiß nicht,
gibt das so dicke Eiernummer.
Genau. Ich wollte nicht so sagen, wir haben ja irgendwie noch keine 10 Uhr, ist noch nicht jeder im Bett, ne? Von daher.
Aber der Podcast kann rund um die Uhr gehört werden. Ne?
Ach so.
Nee, das ist cool. Genau, das wären deine drei und eure?
Boomerboards.
Ich muss tatsächlich sagen, das ändert sich immer. Wenn man einen Song oft gehört hat und dann vielleicht mal zufällig einen anderen wieder reinskippt, so, dann denkt man sich, boah, ey, der ist ja auch geil. Also ich kann dir tatsächlich nicht sagen, welchen Song ich am liebsten höre. In Kanada ist für mich ganz starker Song, weil er direkt am Anfang steht.
Der Opener.
Auch den finde ich super. Wenn ich dazu die Bühnenshow konzipieren würde, könnte, wie ich das wollte, wird's teuer.
Aber geil. Was würdest du machen?
da hätten wir wahrscheinlich das ganze Budget für Pyros, was Rammstein für die ganze Show braucht, schon im ersten Song verballert. Danza Culebra ist ein ganz, ganz starker Song. Ich finde, der hebt sich auch so ein bisschen von den anderen ab. Von der Stilistik so leicht, finde ich. Ich sage immer, das ist unser Striptease-Laden-Hit. Da könnte man wunderbar
zu tanzen. Vom Dusk Till Dawn laufen.
Ja, genau. Also das ist auch wieder so das Bild, was ich da vor Augen habe. So der gepflegte Abend im Titty Twister. Das ist der Soundtrack dazu. Weißt du, die Bude, kann ich nichts dazu. Ne? Ja. momentan finde ich Night of the Huntress großartig. Den spiele ich auch sehr gerne. Und ich wünschte, dass jeder diesen Song kennt und mitsingt. Das würde ich mir wünschen.
Ja.
Das sind so momentan meine drei Favoriten, ja.
Da bin ich direkt bei dir. Also bei Night of the Huntress hätte ich jetzt auch gesagt, ist auch so einer meiner aktuellen Favoriten. Der macht halt unglaublich Spaß mitzuspielen, den aber auch zu hören. Der hat auch echt so eine, also ich finde, der hat so einen homogenen Sound irgendwie. Der ist geil.
Und schöne
Also man muss ja bei uns auch sagen, dass diese 10 Lieder, für mich wirken die 10 Lieder jeder für sich sozusagen, da klingt ja nicht jeder gleich und jeder ist nicht gleich abgemischt oder produziert, sondern wir haben ja auch unterschiedliche Snare-Sounds benutzt und so, also man kann da nicht immer sagen, das ist alles so gleich. Und darum hat er für mich so auch nochmal so den mit brillantesten Sound, würde ich so sagen. Und genau wie Vagabond ist auch ein sehr starker Song, auch mit seinen ganz ruhigen Parts und mit seinen sehr wuchtigen, brachialen Gitarren. Und ich würde auch sagen, ja, Black Winged Angels.
Oh ja.
Für mich auch noch so ein Highlight, also weil der auch so eine schöne, also sehr geile so Melodieführungen und ja.
Noch ein Ohrwurm.
Ja. Stimmt. Sehr schön, sehr schön.
Das ist noch einer, genau. Den finde ich auch toll.
Ja.
Night of the Huntress nochmal, also was mir dazu immer einfällt, ich habe jetzt schon sehr viele Vergleiche gehört, also was an Einflüssen, nur keiner ist bisher auf den Haupteinfluss dabei gekommen.
Sollen wir den sagen?
Dann sag du das.
Ja, hau mal raus.
Eigentlich ist es offensichtlich, weil solche, das macht eigentlich nur eine Band perfekt. So.
Oh, jetzt müsste ich eigentlich nochmal direkt gegen. Aber hau raus.
Ja.
Du meinst Danzig und She Rides?
Ha, nein. Nee, tatsächlich. Also dieser Mitsing-Wo-Wo-Part ist eindeutig ein Iron Maiden beeinflusst.
Ja gut, das schon. Ja, das stimmt. Daran habe ich auch gedacht. Ja, als wir den so gemacht haben, da musste ich an Bruce Dickinson denken. Das stimmt.
Genau. Das ist unser Maiden-Moment.
Ja.
Ja. Stimmt, Maiden hatte ich gar nicht so im Ohr, aber jetzt, wo du es sagst, also der Wo-Ho-Part ist mir auf jeden Fall auch, sticht heraus. Ja. Bin ja eh ein Fan, wenn es um Mitgrö-Parts à la Wo-Ho geht. Da bin ich dabei. Von daher, sehr cool.
Ja, ich weiß noch, ich war mir damals gar nicht so sicher, ob wir das überhaupt machen sollen. Also, ob man das überhaupt so macht. Also, Wolfskull macht sowas. Und dann haben wir es auch gemacht. Und fanden das alle geil. Also, von daher, Daumen hoch. Ja.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Nee, tatsächlich, ich fand es gut, dass du am Ende noch Black Winged Angel gesagt hast, weil das ist somit mein Lieblingssong. Mhm. Alleine halt auch, weil ich direkt, also bevor ich den Song gehört habe, hatte ich halt Danzig im Kopf. Halt von der Symbolik, von der Black Winged Angels, da muss ich einfach an Danzig denken, auch hier an sein erstes Solo-Akustik-Album, so ein bisschen, da ist ja auch so engelmäßig, dämonenmäßig drauf. Hatte ich irgendwie so ein bisschen im Kopf und ja, da musste ich auch direkt mitpfeifen und mitsingen, weil die Melodie übelst schnell ins Ohr gegangen ist und das auch irgendwie so ein bisschen bluesigen Einschlag mehr noch hat als die anderen Songs. Das fand ich echt cool und dann so hatte ich mir auch noch notiert, nach so circa 4 Minuten kommt ein richtig geiler Schrei.
Schrei? Naja. Nach der langen Schrei am Schluss wahrscheinlich.
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Das war auch nochmal richtig fetter Part. Also er hat auch generell einen richtig schönen Aufbau des Songs und macht Spaß. Aber auch die ganzen anderen Songs, die ihr genannt hattet, auch so Vagabond, fand ich auch richtig geil. Als Closer eigentlich auch perfekt die Nummer, halt auch wieder mit schönen Woho-Parts und so, wie es sein muss. Und ja, generell, ich hatte eigentlich immer den Song, den ich zuletzt gehört habe, im Ohr. Und das ist halt auch so ein Merkmal bei euch, finde ich, dass wirklich jeder Song direkt ins Ohr geht und man den auch Stunden, tagelang noch mitsummt, denn auch wenn man es nicht mehr gehört hat, finde ich echt krass und Respekt auf jeden Fall dafür, dass es halt wirklich so sticky ist. Von daher, ja, macht sehr viel Spaß und ihr da draußen auf jeden Fall anhören.
ganz viel. Ganz oft.
Und erzählt es euren Freunden und Kindeskindern.
Ja. Der Mama auch.
Der Mama auch, ja, jedem einfach. Jetzt zu Weihnachten am Familienabendsbrot, Festmahlstisch, einfach mal auflegen. Unterm Weihnachtsbaum, perfektes Geschenk.
Absolut.
Was habt ihr eigentlich so für nächstes Jahr geplant? Also eventuell halt Tour. Natürlich kommt jetzt erstmal das Album und ihr müsst ein bisschen Pressestimmen und alles abwarten. Aber gibt's schon irgendwas, was ihr euch definitiv vorgenommen habt, was ihr nächstes Jahr umsetzen wollt?
Was wir definitiv machen, sind auf jeden Fall direkt neue Songs weiterschreiben. Also nicht faul sein und die Füße hochlegen, sondern direkt eigentlich weiterarbeiten. Vielleicht auch, dass der Abstand halt nicht mehr so lange, also nicht wieder so lange wird. Und ja, live spielen auf jeden Fall so viel wie geht. Ne? Also, dass wir da auch Festivals spielen, Support-Shows, vielleicht auch mal eine kleine Tour, das wäre wichtig.
Dann haben wir noch so kleine Baustellen, so wie das Bühnenbild, irgendwo, da werden wir nochmal mit Sicherheit ein bisschen dran arbeiten, dass wir das vielleicht nochmal verbessern. Und
ein bisschen mehr Pyros à la Rammstein.
Ja, mit der großen Table Dance und Pole-Stange und alles. Da muss alles rein.
Das wäre doch auch mal eine coole Idee, das hat auch nicht jeder.
Feuer und Table Dance. Das passt.
Feuer super. Und Hart.
Super, genau. Unterschreibe ich sofort alles.
Sehr gut. Ja, man braucht mehr starke Frauen auf der Bühne.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf keinen Fall irgendwie abwertend gemeint.
Nee. Das passt auf jeden Fall gut zur Musik auch. Finde ich schon. Mach das mal. Sehr cool, sehr cool. Ich weiß nicht, ihr habt ja noch nicht so viele Interviews, glaube ich, jetzt gemacht zum Album. Vielleicht ja auch doch, weiß nicht. Gibt es eine Frage, die euch noch nie gestellt wurde, aber die ihr immer schon mal beantworten wolltet? Oder gibt es ein Thema, über das ihr noch reden möchtet? Was brennt euch auf der Seele?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, eine gute Frage wäre mal, also jetzt nicht an uns, aber allgemein. Und die sollte sie vielleicht mal vielleicht sollte sie die mal so als Konzeptfrage einführen. Wann ist Rock'n'Roll spießig geworden? Eine gute Frage. Also, ich habe gestern einen Bericht gelesen, da hat Axl Rose, ich wusste gar nicht, dass der seit 3 Jahren Mikros ins Publikum wirft, aber anscheinend hat er es gemacht. Und jetzt hat da eine Dame das Ding wohl an die Birne gekriegt und die ganze Welt echauffiert sich jetzt über das Mikrofon werfen in die Menge. Wo ich mir dachte, okay, wir haben ein neues Lückenfüller-Thema.
Hatte ich gar nicht so mitgekriegt. Das ist halt die Frage, wie er es in die Menge wirft. Ob der
scheißegal.
Ihr singt mit oder verpisst euch.
Ja, im Grunde genommen ist es scheißegal. Er hat es gemacht. Ne, so. Und ja, auch wie sich viele darüber echauffieren oder empören, so die auch solche Musik also hören. Anscheinend haben die das sind jetzt nicht Leute, die älter sind oder jünger sind als wir, andersrum, sondern wirklich ältere, die vielleicht auch schon ganz andere Zeiten miterlebt haben. Und da finde ich irgendwie, das ist so eine, ach, vergiss es. Das
ist einfach so. ist ja auch so eine allgemeine Frage. Was ist erlaubt? Was kann man auf der Bühne machen? Ist Rock'n'Roll, dass du wirklich alles machen darfst, dass du, keine Ahnung, Gigi Allen-Style Kacke ins Publikum wirst, weil es eine Kunstform ist? Ja. Oder ist Rock'n'Roll, was den Fans gefällt in dem Moment, wo und es auch passen sollte, sage ich mal. Und angemessen respektvoll dem Fan gegenüber. Ich meine, das ist auch nochmal ein Unterschied.
Das muss man jetzt wirklich nicht, ne? Aber ich sag mal, wo ist der Unterschied zwischen Scheiße, Schweineblut und was weiß ich nicht allen? Ne? Klar. Ich meine, wir kommen alle aus einer, denke ich mal, irgendwie aus einer Szene. So, jeder von uns hat schon in Hardcore-Bands auch gespielt, jetzt, was früher auf Hardcore-Shows los war. Ne? Also ja.
Ich war gestern erst beim
sich gekriegt, außer ein Mikrofon.
Ja, ganze Menschen zum Teil.
Ja, genau. Ich war gestern erst auf einem Konzert, war auch so ein Death Metal Slam Konzert mit Carnifex und Chelsea Grin, weiß nicht, ob ihr die kennt. Und war auch bei Carnifex, ist halt auch beim ersten oder zweiten Song einer auf die Bühne gelaufen und wollte halt Crowdsurfen machen. Oder hat's halt auch gemacht. Und nee, das ging tatsächlich. Also er war nicht lange oben, aber es hat geklappt. Und dann kam aber auch direkt der Security-Mann, hat gesagt, mach's noch einmal, fliegst du raus. Und dann stand er die ganze Zeit ganz schüchtern neben mir und hat sich gar nichts mehr getraut. Wahnsinn. Und das ist auch kein Rock'n'Roll mehr, finde ich.
Nee, gar nicht. Nee. Ja, die Zeiten ändern sich. Also es soll ja auch Leute geben, die einen Proberaum saugen, habe ich mal gehört.
Ja. Igitt. Aber ich glaube, also wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass so Sachen wie, wenn man sich alte Videos anguckt, alte, was weiß ich, da kommt dann mal wieder ein altes Danzig-Video aus den 90ern, du guckst dir das an und guckst dir dann an, was die Menge vor der Bühne macht, wie die ausrasten, also wie die sich knubbeln, wie die sich übereinander liegen, wie die Arme hochgehen. Und heutzutage passiert das nicht mehr. Also da wird kein Mensch mehr vorne so abgehen oder auch nicht Hunderte. die dann so eine wilde Menge sind. So, ne?
Und ich finde, es ist location-abhängig. Ja. Bei größeren Locations ist es halt wie hier gestern verboten und nicht erwünscht. Aber bei kleineren, ich war halt letztens auch bei Sanguisugabock, das war dann mehr ein bisschen Underground, Death Metal und Full of Hell. Und da ging es halt wirklich schon ordentlich ab vor der Bühne. Also da wurde alles Mögliche umhergeworfen an Leuten. Ja. Und auch so, keine Ahnung, Judo-Rollen in die Menge und sowas. Und war zum Glück nicht so viel Platz, dass die Karate-Tritts ausgepackt wurden, finde ich. Da, finde ich, hört es dann auch ein bisschen auf, wenn so auf Kopfhöhe getreten wird. Aber sich mit Schmackes schuppen, finde ich schon voll in Ordnung. Und halt auch von der Bühne springen. Ja.
Ich habe jetzt noch vor kurzem, letzte Woche habe ich ein Biohazard-Video vom Bizarre Festival aus den 90ern gesehen. Mhm. Das ist ja unfassbar. Da habe ich gesagt, auf dem Open-Air-Festival hatten die vor der Bühne noch so ein Podest, wo die ganzen Stage-Diver drauf konnten und von da aus wieder in die Menge springen können. Das ist undenkbar. Das wäre undenkbar heute. Also das war Irrsinn, war das. Mhm. Das war früher normal. Heutzutage hätten sie gesagt, oh, hast du gesehen? Der wollte auf die Bühne. Gut, dass sie den direkt entfernt haben.
Naja. Ich weiß auch noch, dass Ray Capo damals mit Shelter, der ist auch sehr oft immer einfach von der Bühne ins Publikum gerannt, als ob da die Fläche weitergeht. Ne? Also du läufst quasi auf den Schultern oder Köpfen weiter. Und das hat er immer gemacht, wo ich gedacht habe, wie krass ist der denn eigentlich? Ne? Wenn die Leute nicht achten, haben sie den Schuh in der Fresse. Aber das war halt wohl so üblich. Das war dann auch okay. Ne? Da hat jetzt auch keiner gesagt, hier, so funktioniert das hier nicht.
Ja, im Endeffekt, wenn du als Fan zu so einem Konzert gehst, dann erwartest du das ja irgendwo auch und musst auch so ein bisschen mit rechnen. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann muss man sich halt weiter hinten hinstellen.
Ja.
Und darum. Und dann kann ich halt auch so Leute nicht verstehen, die erste Reihe stehen und sich aufregen, dass sie drängelt wird.
Ja, richtig.
Ja, genau.
Gehen nach hinten oder auf ein anderes Konzert.
Genau.
Ist teilweise schade, irgendwie. Ne? Klar, hat man, wie du schon sagtest, man braucht nicht immer direkt einen Tritt direkt in die Schnauze kriegen oder so, das findet man natürlich ungeil, aber wie du schon sagst, ordentliches Gedränge, ne, so Rugby-Style ist schon,
ja, gut.
Das ist schon geil, wenn man es mal erlebt. Ich habe einen Freund, der hat immer noch Bock auf Stage-Style, auch mit Ende 40 und so, und der meint, ey, ich muss heute wieder, und der ist immer ganz enttäuscht, wenn dann da überhaupt nicht die Möglichkeit erst zu bestehen, ne, weil er ein Graben ist, den er erst überwinden muss oder gar keiner mitmacht. So. Und,
Ich glaube, das liegt aber nicht daran, dass der Rock'n'Roll langweilig geworden ist, was das anbelangt, sondern es gab natürlich auch die ein oder andere Katastrophe irgendwo dazwischen. Ne? Und ich denke mal, dass das auch irgendwie so ein bisschen mit reinspielt, dass halt Sicherheitskonzepte neu entworfen wurden, dass eben halt nicht so eine wilde Menge da oben vor der Bühne halt so eskaliert.
Ja, dass alles insgesamt professioneller wurde, ja.
Ja, also aber ich weiß schon, was der Thorsten meint. Also ich meine, so ein Mikro, wenn das mal so in die Leute fliegt, mein Gott, früher waren es Bierdosen, die beim Punk durch die Gegend geflogen sind, irgendwie im Wald. So, das ist
oder ein Instrument.
Oder ein Instrument, genau, ja. Ja, aber wenn ich doch weiß, irgendwie da spielt eine Rockband und ich schieße davor ab, dann gehe ich A nicht dahin. Und wenn ich da hingehe, dann gehe ich in die letzte Reihe, dann passiert mir sowas nicht. Das ist aber ansonsten, ja. Tja.
Ja, ja.
Hier immer.
Man weiß es nicht.
Schönes Thema.
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, kein Datum festmachen, ab wo der Rock'n'Roll spießig wurde. Oder? Was war so euer härtestes Konzert, auf dem ihr jemals wart? Könnt ihr das noch hervorrufen wieder?
Also das härteste von der Menge oder von der Musik her?
Von der Musik und von der Crowd. Kann auch unabhängig voneinander sein.
Also ich würde wahrscheinlich, also mein allererstes Konzert, was jetzt ein großes war, und ich war, glaube ich, 15 oder 16, war dann Slayer. Und das waren dann, glaube ich, 3000 Menschen. Und wir waren zu zweit, 15, wir waren klein, wir sind nach vorne gegangen, fünfte Reihe, und haben uns nichts Blödes gedacht. Ne? Und als der erste Song losging, waren wir beide unten irgendwie und mussten gucken, wie wir wieder hochkommen.
War da zufällig 88 in der Grugerhalle?
Nee, ich glaube 91 in der Philipshalle.
Weil dann hätten wir nämlich fast zusammen da auf dem Boden gelegen. Das gleiche wäre nämlich in der Ruhe.
Das war ja, 88.
Ja, das war
ja, genau.
Ja.
Und bei mir war es auch. Slayer waren es 99 in der Philips-Halle. Und bei mir war es genau andersrum. Die haben angefangen, ich war auf einmal 10 Zentimeter höher in der Luft, habe kein Boden auf den Füßen gehabt. Und habe nur gedacht, scheiße, wie kommst du hier wieder raus? Und es hat echt bestimmt 20 Minuten gedauert, bis ich da irgendwie rausgekommen bin. Also Slayer sind schon mal ganz weit vorne dabei.
Ja,
auf jeden Fall. War eine geile Zeit.
Ja.
Die Cage of Aggression war das, die Tour, genau.
Ja, da war ich noch nicht so mit Touren. Ich habe Slayer dann das erste Mal 2006 gesehen.
Oh,
in Erfurt. War auch sehr geil.
Ich glaube.
Ja, Slayer ist auf jeden Fall auch schon eine geile Band, wo die Fans auch ordentlich abgehen vor der Bühne. Mhm. Dann hatte ich auch die, in Anführungsstrichen, härteste Erfahrung nach dem Slayer-Konzert 2006, weil sich da noch zwei Fans belabert haben. Und dann hat der eine dem anderen eine in die Fresse gegeben und der ist voll mit dem Hinterkopf auf den Boden aufgeschlagen. Und dann kam gleich eine Blutlache raus und der hat sich nicht mehr bewegt. Das war somit das Krasseste, was ich eigentlich schon gesehen habe auf Konzert, weil da nicht schön.
Nee, so ist es scheiße.
Ja. Was auch hart war, das war tatsächlich auch Biohazard im Musikzirkus in Dortmund. Da gab es noch den Musikzirkus. Da waren Biohazard, Downset und Doggy Dog waren auf Tour. Und hinterher waren bei Biohazard mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. Also das war auch, das war krass, war das.
Auch sehr geil.
Ja. Jetzt geht er einfach.
Dann muss ich auch mal.
Ja. Jetzt geht er
einfach. Ich musste einmal nur kurz.
In die Ecke pissen.
Ich musste weinen.
Ja, die Flasche kurz mitgenommen und dann.
Sehr gut.
Das ist Punkrock. Genau. Ich finde auch gerade auch so auf Punkrock-Konzerten und so, ich kann mich auch daran erinnern, wo ich das erste Mal Blitzkid gesehen habe, wo Argyle mit seinem Bass auf der Bühne rumgesprungen ist und dann ist er auch rückwärts auf einmal ins Publikum gefallen und hat noch so ein Mädel mit dem Bass umgehauen und sowas. Sowas finde ich halt auch scheiße, wenn er natürlich irgendwen trifft und verletzt, aber geil, wenn die Band halt auch sozusagen ins Publikum springt und damit abgeht und sowas, finde ich auch immer fett.
Ja, sowas ist cool. Ich glaube, das haben letzte Mal im Turok waren Audrey Horn. Die sind dann auch bei einer Nummer, ist der Gitarrist erstmal von der Bühne in die Mitte ins Publikum und hat da schon mal gespielt den Song und ist da auch die ganzen Songs stehen geblieben. Und der Sänger kam dann auch irgendwann nach. Also das fand ich eigentlich auch ganz cool. Kann man auch mal in, sagen wir mal, relativ kleinen Clubs und so, kannst du das ja eigentlich ganz gut machen, ja.
Ich hatte dies ja tatsächlich auch öfter auf Festivals, also einerseits auf kleineren Festivals, wie jetzt im Helmfest, wo nur so 500 Leute sind, aber auch zum Beispiel beim Summer Breeze, da war bei 1914 der Sänger auch in die Menge gesprungen und da war es halt auch extrem voll für der Bühne, es hat mich überhaupt gewundert, dass er da durchgekommen ist und auch bei Crysix ist auch der Gitarrist in Moshpit rein und oder in Circle Pit und dann alle um ihn rumgelaufen und so, das ist schon... Ja. Manchmal braucht man gar kein Feuerwerk auf der Bühne. Manchmal reicht es schon, wenn man das Publikum einbezieht.
Ja, stimmt, ja.
Na dann, bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit.
Ich muss noch eine Sache sagen.
Ja, ja, klar. Hau raus.
Dein Bart, wenn ich dazu was sagen darf, der erinnert mich an, ich glaube, das kennst du gar nicht, aber Simon & Simon. Und der Rick Simon, der hatte auch so einen Bart.
Dann muss ich direkt googeln. Nee, Simon sagt mir jetzt nicht.
Oder wie Hulk Hogan.
Mir wurde schon, ja genau, Hulk Hogan wurde mir letztens unterstellt.
Oder Pete Nein.
Oder Pete Nein, er hat auch sowas.
Ja,
Pete
so. Ja. Ah, stimmt.
Aber hier mit Rick Simon, ich glaube, das ist auch nicht schlecht.
Tatsächlich.
Das wär eine gute Merch-Idee. Wir könnten ja so Pete Nein-Werte irgendwie vorne noch verkaufen am
Simon, der hat ja nur einen Schnauzer, oder?
Ja. Ach so, okay. Ja, dann habe ich mich vertan oder habe mir das anders vorgestellt in Erinnerung, ja.
Ne, der hatte, also mir fehlt noch der Cowboy-Hut, aber
der
hatte nur einen Schnauzer.
Oh, das ist aber so eine richtige Popelbremse, ey.
Allerfalls.
Ja, dann brauchst du noch so einen Cowboy-Hut, dann passt das.
Genau.
Gönne ich mir noch.
Okay, ja. Nee, das Interview war super, hat Spaß gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit und ja, möchtet ihr noch irgendwas loswerden an unsere Hörer?
Hört das Album und spielt es und hört es immer wieder.
LPs kaufen, CDs kaufen bei DocGator.
Ansonsten eine Frage habe ich noch.
Stream.
Sorry. Warum habt ihr keine Zipper? Als Merchandise. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja. Ja, wir hatten jetzt so eine Woche lang hatte ich im Pre-Order Pullover und Kapuzenpullis. Die liefen dann so schlecht. Dann habe ich die wieder rausgenommen und jetzt haben wir die Bestellung rausgegeben. Ja, also es kann natürlich sein, dass wir die Zipper auch nochmal nachlegen, ist ja gar kein Ding. Aber jetzt so, im Moment waren es, glaube ich, zu wenig Leute, die sich dafür interessiert haben.
Schätzen. Kann ich nachvollziehen. Ich habe für Outcast letztens auch Merch bestellt und habe dann auch nur ein paar Zipper bestellt. T-Shirts gehen immer besser.
Naja.
Für alle, so vielleicht so Großraum-Ruhrgebiet, wir haben eine kleine Release-Party bei Yeah Records. Die ist, wann war sie?
Am 16. Aber ist wahrscheinlich dann,
genau.
Ist das dann schon zu spät?
Ja.
So, am 18.
Wahrscheinlich wird es. Ja. So. Vielleicht bringe ich es ja noch vorher raus.
Ach so. Ja, dann vergesst das, was ich gesagt habe. Ich bin aber auch krank. Ich habe aber auch Fieber. Von daher, ich weiß nicht mal, was ich will. So.
Ne, Drop D, du wolltest sagen, das war eine richtig geile Release-Party, die ihr vorgestern
hattet. Ach so, ja, genau. Ja,
genau. Das war sowieso. Wir wollen uns bei allen bedanken, die auch gekommen sind und die mit uns gefeiert haben.
Ja, genau. Wir bedanken uns bei allen, die auf unserer Release-Party waren. Ich weiß zwar nicht mehr, wer ihr seid, aber alles gut.
Sehr schön. Dann war es eine gute Party.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, feiert das neue Album. Hört es rauf und runter, so wie ich die letzten Tage. Und
ja.
Wird das ein gutes Weihnachtsfest.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, allen Leuten schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleibt artig.
Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Oha, du bist immer noch da? Dann hast du doch bestimmt auch Bock, uns 5 Sterne bei Spotify, Apple oder wo du uns gerade hörst zu geben. Check auch gerne mal unsere Insta, TikTok oder Facebook-Seiten aus. Und wenn du richtig krass bist, unterstütze uns bei Steady oder kaufst eines unserer Shirts. Egal für was du dich entscheidest, wie du uns unterstützt, wir danken auf jeden Fall für deinen Support jeglicher Art. Und freuen uns, dass du auch die nächste Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, stay heavy.